Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männer, die weinen, ein Podcast für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Und ich hatte gerade einfach einen Blackout und habe meine Anmoderation völlig vergessen. Ich wusste nicht, wie Worte funktionieren und sich zu einem Satz bilden. Man merkt, dass ich für meine Psychologievorlesung gelernt habe. Ja, es ist ein Saturday Night heute, Ausgaben-Editions-Ding dieses Podcasts. Ich habe vergessen, die wievielte Folge es ist. Mein Hirn ist nicht in Bestform, aber in Bestform ist wie eh und je sicherlich der bezaubernde Felix. Hallo Felix.
Ich war noch nie in besserer Form als
sehr schön.
20 nach 10 an einem Samstagabend im Keller meiner Eltern.
Aber ganz ehrlich, wie mache ich das nochmal sonst? Was sind sonst meine ersten Worte? Ganz kurz für die ZuhörerInnen. Wir haben über die Anmoderation eines anderen Podcasts gesprochen, den wir beide hören, weil die immer so unglaublich identisch ist. Und dabei musste ich so sehr selbst reflektieren und dekonstruieren, was ich normalerweise meiner Anmoderation sage, wenn die Folge losgeht, dass ich einfach komplett den Faden verloren habe. Das war so weird.
Ich meine, du sagst immer, ich weiß gar nicht, was du am Anfang sagst.
Ich glaube, das sage ich Hallo und herzlich willkommen?
Und ich glaube, irgendwie sowas. Zu einer weiteren Folge von Männer, die weinen, einem Podcast für Männer, die weinen.
Das war ja auch irgendwie richtig, ne? Also das war schon okay, glaube ich, aber... Das kommt noch.
Also, moin. Guten Tag.
Ja, ein neuer Abend, eine neue Folge. Mhm. Ich sehe gerade, dass mein armer Kater sich alleine fühlt und uns heute joint. Bitte lauf nicht auf der Tastatur rum. Dankeschön. Heute Special Guest sozusagen, tierische Unterstützung. Ja, Felix, was macht das Leben? Wie geht es dir so?
Erzähl doch mal ein bisschen. Also es ist ganz gut, ich bin ein bisschen müde. Bin die letzten zwei Nächte nicht so wirklich cool ins Bett gekommen.
Ich hatte gestern Bandprobe. Wir haben eine neue Sängerin, das war sehr, sehr schön, hat sehr, sehr viel Spaß und ich wollte eigentlich nur bis 10 machen gestern, weil wir fangen mal um 8 an und dann wollte ich eigentlich nur bis 10 machen und dann war es aber plötzlich irgendwie 12, als wir fertig waren. Das war aber auch schön, ich war super heiser, ich hab deswegen heute auch so diese besonders sexy Stimme. 20% auf alles, außer Tiernahrung. In jedem Fall geht's mir so ganz gut, muss einfach mal ein bisschen schlafen, dann werde ich morgen einfach ein bisschen ausschlafen. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, gehe ich einfach pennen. Ja, und so geht's mir so momentan. Wie geht's dir denn so?
Eigentlich trotz allen Stresses, den ich im Moment habe, geht es mir erstaunlich gut. Ich habe gestern etwas sehr Männliches getan, Felix. Stell dir vor, ich war im Baumarkt.
Ach so, ja. Okay.
Und ich habe sowieso eine handwerkliche Woche hinter mir, man kann es kaum so bezeichnen, aber für meine Verhältnisse sehr handwerklich. Ich habe nämlich zum ersten Mal in meinem Leben meine Fahrradkette selbst geölt und das auch direkt richtig. Und dann hat es wieder funktioniert und jetzt hört sich meine Blechkonstruktion da nicht an, als würde ich, keine Ahnung, irgendwie Baustellentätigkeiten beim Fahren durchführen, so richtig sondern es ist wirklich geräuschloses Fahrradfahren, so wie es sein sollte. Fahrradfahren macht wieder Spaß, es fühlt sich wieder an, als hätte man, ich habe ein sehr teures Fahrrad tatsächlich, einen Porsche unter dem Sattel und das macht so viel Spaß und es war so schön, selbstwirksam zu sein, so etwas, einen Handgriff zu machen und dann repariert man Dinge oder fixt Dinge, die davor nicht funktioniert haben. Das hat mir unglaubliche Selbstbestätigung gegeben. Ich bin ja absolut unbegabt, was so Handgriff und Handwerk und so angeht. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass es so eine Begabung dafür eigentlich nicht gibt, sondern dass man das nur regelmäßig gemacht haben muss und sich sehr schnell davon abschrecken lässt, dass alle Männer, die so handwerklich begabt sind, auch wirklich so eine herablassende Art gegenüber allen haben, die das noch nicht so irgendwie drauf haben. Mhm. Und dann war ich also gestern in diesem Männerhort, in dieser Männlichkeitsdomäne Baumarkt und habe mir eine Bohrmaschine gekauft, ein Bit-Set, eine Säge, tatsächlich, eine Säge habe ich mir gekauft. Was noch? Dübel und Schrauben und eine Box für meinen Kater für seine Leckerlis. Also das ist vielleicht jetzt nicht so stereotyp maskulin, aber das war wirklich also ein ungeahntes Ereignis für meine cisnormative Geschlechteridentität, kann ich dir sagen. Ein richtiges Ereignis. Allerdings wurde ich beraten von einer Frau, die sich viel mehr auskennt als ich, von meiner guten Freundin Ellie. Und hätte das auch sonst nicht gemacht, aber ich habe sie vorher gefragt, so gehst du mit mir in den Baumarkt? Und es war ein sehr freundschaftliches Baumarkt-Date.
Also so ein bisschen so wie Tim Taylor und Al, so in Tool-Time, dabei hör mal, wer da hämmert.
Habe ich nie verfolgt, okay. Aber mag sein. Also wenn
mein auch Nachbar nie
hört, wer da hämmert, dann bin ich es wahrscheinlich, denn ich hänge dann Sachen auf und bohre Löcher in die Wand. Ja. Mal sehen. Das ist eine Sache, da traut man sich einfach überhaupt nicht ran, wenn man dann keine Vorerfahrung hat. Aber Leute, ich ermutige euch an dieser Stelle, tut Dinge. Nur so lernt man das, glaube ich. Ne? Und glaube. Ja, das war mein Highlight der Woche. Wie sieht es denn mit dem Objekt der Angststörung aus im Moment, Felix? Was sagt deine Psyche?
Ja, geht. Ich habe nicht so viele triggernde Momente in meinem Leben momentan, einfach weil gerade alles ein bisschen langweilig ist, passiert nicht so viel. Klang gerade ein bisschen anders und diese Bandprobe war auch ein großer Schritt in die richtige Richtung. Aber ich weiß nicht, also Angst und so geht, fühle mich in letzter Zeit immer ein bisschen einsam. Ich muss mal wieder anfangen, irgendwie mehr unter begrenzte Mengen von geimpften Leuten zu kommen. Und so, und dann geht es mir bestimmt auch wieder ein bisschen besser. Aber gerade alles ein bisschen eintönig, deswegen hat aber auch die Angst nicht so wirklich einen Zugang zu mir. Ich befürchte, ich habe gerade eher eine depressive Episode, aber ich noch keine schlimme, vielleicht kommt die auch gar nicht. Es ist so ein bisschen so, es bahnt sich da vielleicht was an, aber vielleicht kann ich das umgehen. Es tut sich ein Loch vor mir auf und ich bin aber noch nicht reingefallen. Vielleicht falle ich auch nicht. Mal gucken.
Das wäre zu wünschen.
Ja, ich hoffe auch. Ich hoffe auch.
Hast du geweint in dieser Woche, habe ich nicht gefragt.
Ja, tatsächlich. Und zwar gestern Abend ein bisschen, als ich von der Bandprobe wieder zu Hause war, habe ich so eine filmreife Träne verdrückt, weil das so eine gute Bandprobe war. Und ich habe
also
dann,
vor Schönheit
irgendwie geweint. Schon, also ich habe aber auch so ein bisschen melancholische Musik gehört und es war spät am Abend, ich war super müde und das war so dieser bestimmte Mood, den man so hat, wenn man eigentlich viel zu lange wach war und dann war man unter Leuten, hat man irgendwas gemacht, was laut ist, und dann ist man plötzlich alleine so.
Ja, ne? Der Kontrast macht's.
Ja, genau, und dann war ich so ein bisschen ich war nicht traurig, aber ich war einfach so, ja, wie du schon sagst, Männer, die seufzen. Ja, und wie ist es bei dir momentan mit der Angst und dem Weinen?
Ich habe tatsächlich diese Woche sehr heftig geweint, einen Abend lang, weil ich meinen Kater verloren wähnte. Und zwar war ich in der für mich überfordernden Situation. Meine Freundin befindet sich gerade im Familienbesuch im Ausland und ist deshalb nicht die Mutti, die sie sonst für ihren Kater eigentlich. Sie hat ihn ja mitgebracht hierher. Und dann war ich mit diesem Kater also alleine und wir haben sehr erfolgreich geübt, dass der jetzt einfach, wenn wir die Tür aufmachen, die Treppe runtergeht und dann haben wir die Haustür aufgelassen, dann verschwindet er für eine Stunde, dann kommt er von alleine wieder hoch. Das klappt sehr gut, wenn meine Freundin da ist. Jetzt war ich mit ihm das erste Mal alleine und habe ihn rausgelassen. Normalerweise bleibt er drin. Und ließ ihn dann raus, nachdem ich von der Arbeit wiederkam. Und dann kam er halt 2 Stunden lang nicht wieder. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Und das war sehr untypisch für ihn. Das macht er eigentlich nicht. Und dann war ich komplett, ich war so angespannt. Ich war so nervlich belastet davon, von der Vorstellung, dass der jetzt womöglich, der ist an Asthma erkrankt jetzt auch, dass der mit einem Asthmaanfall irgendwo im Gebüsch liegt und ich finde ihn jetzt nicht wieder. Und der hat sich jetzt da irgendwie außerhalb meiner Reichweite begeben, dass ich richtig Angst bekommen habe und wie so einen kleinen Zusammenbruch hatte und auch wirklich dann sehr aus Angst geweint habe. Ich habe meine Freundin angerufen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Also es war auch ein großer Moment der Hilflosigkeit für mich. Und dann habe ich ihn irgendwann mit einer Leckerli-Spur tatsächlich anlocken können und er kam aus dem Gebüsch gehopst. Relativ munter. Und dann habe ich für mich erstmal beschlossen, dass ich das nicht mehr alleine mache, um eben so einen, ja, völlig aus der Bahn werfenden Angsttrigger zu vermeiden. Und das war dieses arme Tier die letzten Tage zwar nur drin, aber so krass gelitten hat er darunter nicht. Wir haben ganz viel gekuschelt und wir haben uns ja auch eigentlich sehr lieb und die paar Tage verzichtet er jetzt mal darauf. Jetzt liegt er auch gerade während der Podcastaufnahme neben mir und ist unser erster Zuhörer. Und auch wenn er unsere Sprachen nicht dekodieren kann, gibt mir seine Anwesenheit eben doch sehr viel. Und ich habe ihn sehr lieb gewonnen. Das wäre für mich ganz schrecklich, wenn er verschwinden würde. Zumal, wenn ich alleine hier bin und so und da keinen direkten Ansprechpartner habe. Deshalb, da hatte ich große Angst um mein Haustier. Das war ganz schlimm, da habe ich geweint. So war es.
Hast du als Katzenhalter, hast du diesen Diskurs mitbekommen, den Rezenten darüber, dass Freigänger Katzen invasive Spezies sind und man das nicht machen soll, weil die das Ökosystem aus dem Gleichgewicht bringen?
Tatsächlich nicht, nein. Aber ich bin sowieso, was Katzen rauslassen und so angeht, völlig unspezifischer Meinung und das mag alles sein. Aber wie dem auch sei, das war mein Weinen- und Angstmoment der Woche und generell in dem aktuell gestressten Zustand, in dem ich bin, merke ich, dass ich gerade abends auch einfach, ohne dass ich ein konkretes Ereignis festmachen kann, sehr angespannt und ängstlich bin, so wie das auch früher war. Und auch wieder mit so Atmung und so manchmal merke, dass es da Unregelmäßigkeiten gibt. Aber ich kenne das ja inzwischen so gut, dass ich das ganz gut zuordnen kann und nicht in Panik gerate, also keine Panikattacke habe. Es ist trotzdem sehr ungewohnt. Ich fand auch witzig, wie du erwähntest, so von der Schönheit einer menschlichen Zusammenkunft berührt zu sein. Ich habe für mich festgestellt, weil ich jetzt auch gestern was mit meiner guten Freundin gemacht hatte. Und ich glaube, haben wir uns gestern auch schon gesprochen? Ja, ne? Haben wir gestern zusammen Wrestling geguckt?
Ja, gestern.
Also gestern. So Kleinigkeiten. So, wir haben gestern zusammen Wrestling geguckt, online logischerweise. Und dann war ich mit einer Freundin im Baumarkt und abends sogar noch mit ihr im Kino. Das war ganz toll. Ich habe irgendwie gemerkt, dass ich so ein bisschen sozial aus der Übung bin und viel länger Anlaufzeit brauche, um so aufzutauen, obwohl es ja gar nichts gibt, deswegen man einfrieren müsste. Ich meine, ich kenne dich seit Jahren, ich kenne sie seit Jahren, das ist alles easy. Aber trotzdem, so fürs Wohlfühlen brauche ich viel länger mittlerweile unter Menschen, sei es ein Mensch oder mehrere. Das muss man erst wieder üben. Etwas, wo auch viele Menschen zusammenkommen und miteinander üben, ist unser heutiges Themengebiet, nämlich der Fußball. Wir haben uns spontan entschlossen, über Fußball zu sprechen, da ja nun diese schändliche Europameisterschaft endlich in the books ist und ihr Ende gefunden hat. Wir haben Italien dabei beobachten können, wie sie sich zum Weltmeister krönen und England dabei beobachten können. Europameister, ja genau, krönen. Und ich war schon gedanklich beim nächsten Punkt. Und England dabei beobachten können, wie ihre Fans sich in rassistische Arschlöcher verwandeln, weil drei schwarze Spieler Elfmeter verschossen haben. Was mir und meiner Freundin übrigens beim Gucken des Finales sofort aufgefallen ist und uns mit Sorge hat grübeln lassen. Und dann war es tatsächlich so, dass die massiv angefeindet wurden. Wer allerdings im Kontext von Fußball Spielen auch angefeindet wird. Das besprechen wir abseits des Rassismus-Aspektes noch. Es soll ein bisschen um ja, Fußball an sich gehen, im Zusammenhang mit Männlichkeit und ja, als so der letzte große Männerhort im Mainstream, würde ich behaupten. Vielleicht beleuchten wir wie immer erstmal so unsere Biografie mit dem Fußball. Ich habe ja wirklich Fußball im Verein gespielt. Felix, wie ist denn so deine Historie mit Fußball? Hast du da irgendwas oder war das für dich immer eher so...
Also ich wollte, das ist ganz witzig. Ich wollte immer aktiv gerne Fußball spielen, als ich jünger war. Aber ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, die Hürden sind so groß. Also ich habe nachdem ich mir dann irgendwann meinen Arm gebrochen hatte, dachte ich sowieso, ich bin zu fragil dafür. Das kann ich nicht. Ja, da bin ich zu empfindlich für. Das würde ich nie aushalten. Das könnte ich überhaupt nicht. So davor hatte ich immer so, ich hatte ein bisschen Angst vor dieser Grüppchenbildung, die ich da so mitbekommen habe, weil so die Leute, die ich kannte, die im Fußballverein waren, die haben irgendwie zusammengehangen wie Pech und Schwefel, aber auf so eine ganz komische Art und Weise. Das war so ein bisschen so Gang-Mentalität, habe ich immer so das Gefühl gehabt. No offense an jedwede Menschen, die uns zuhören und Fußball spielen. So hat es auf mich von außen gewirkt. Das heißt ja nicht, dass es so gewesen sein muss. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich den Menschen nicht genügen kann. Ich habe aber mehrfach versucht, Fußballfan zu sein und habe dann festgestellt, dass ich ein leidlicher Fußballfan bin. Und ich kann mich durchaus für Fußball als Sport begeistern, so als sportliches Ereignis. Aber ich kann mich halt auch für Turmspringen als sportliches Ereignis begeistern. Also ich glaube, ich bin einfach... Ja, Mann, ist das nicht... Ich finde Turmspringen ganz großartig. Ich finde das super beeindruckend, weil ich hätte diese Körperbeherrschung überhaupt nicht.
Das auf jeden Fall.
Ich kann dir überhaupt nicht erzählen, warum die Dinge so bewertet werden, wie sie bewertet werden. Und ich habe auch kein Hintergrundwissen, aber ich finde, das braucht man nicht, um das irgendwie ästhetisch wertschätzen zu können. Und auf der gleichen Ebene kann ich auch Fußball gucken und ganz interessant finden. Ich habe bei der EM kein einziges Spiel gesehen. Ich habe irgendwie 10 Minuten von diesem Deutschland-Spiel gesehen, wo die ausgeschieden sind, was auch immer für eine Runde das war.
Achtelfinale.
Siehst du. Ich und Fußball waren schon immer so eine merkwürdige Kombination. Ich glaube, ich habe es lange Zeit irgendwie versucht, weil ich so dachte, ne, so Männerdomäne, auch so wieder dieses, man entspricht einem gewissen Klischee. Dann habe ich immer gedacht, ich muss ja irgendwie was an Fußball finden. Und mittlerweile denke ich mir so, naja, Also, ich spiele auch super gern FIFA mal oder sowas, ne? So mit meinem kleinen Bruder oder weiß ich nicht. Oder manchmal auch alleine so zu Hause irgendwo
So
Karrieremodus
mit
hier
einer
da
Karriere,
links,
mit sich
rechts.
selbst und so.
Ja, eben, genau,
Ja,
der gute
klar, warum
Scheiß.
nicht?
Aber darüber hinaus war ich nie so ein richtiger Fußballmensch. Wie gesagt, als Kind, ich wollte mal gerne, es ist nie passiert. Vielleicht wäre ich komplett anders geworden, wenn das was geworden wäre. Aber ich bin da anders bestrahlt.
Ja, so bist du also mit Fußball bestrahlt worden. Ich nehme das auch ganz ähnlich wahr wie das, was du so gesagt hast. Wenn du einmal nicht rechtzeitig angefangen hast, war immer mein Eindruck, wenn du quasi nicht in der GF, spätestens E-Jugend mit Fußball angefangen hast, dann warst du irgendwann auch zu alt, um quer einzusteigen. So, dann hättest du dich so richtig hochspielen müssen. Das haben einige in meiner Biografie tatsächlich gemacht und später auch in der ersten Mannschaft und so gespielt. Die haben das mit so viel Willen verfolgt, dass das kein Problem war. Aber mein Eindruck war auch immer, Fußball ist etwas, wo man im Idealfall von Anfang an dabei gewesen ist, damit man sich die Umstände spart und damit man auch den Übungsvorsprung hat. Also du hast immer sehr deutlich gesehen, wer auch bei mir in der Grundschule, ich hatte irgendwie eine sehr fußballentrückte Grundschule, so was auch gerade die Jungs in meiner Klasse anging, wer da Fußball im Verein gespielt hat und wer nicht. Und es waren irgendwie außer mir und zwei Freunden tatsächlich niemand. So, es war keiner da, es war ein ganz fußballfernes Umfeld. Ja, ich selber habe im Verein Fußball gespielt, viele Jahre lang, bis zur C-Jugend und habe dann zur C-Jugend aufgehört, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so in Musik involviert war, dass das so mein Freizeitkontingent für Fußball deutlich eingeschränkt hat. Man hat dann ja auch irgendwann nicht mal nur einmal die Woche trainiert und gegen Ball getreten. Ich glaube, wir hatten am Ende dreimal die Woche Training und ich konnte dann effektiv nur noch an einem Mal und beim anderen zweimal Training hatte ich Musik und dann habe ich logischerweise auch bei den Spielen, das war ja das große Event, bei den Punktspielen nicht mehr starten können, völlig zu Recht, ne, völlig aus der Routine raus und dann sitzt du auf der Bank in Anführungszeichen und hast keinen Spaß mehr. Ja, eine lange bewegte Fußballhistorie habe ich mit Fußball, vor allem in meiner frühen Kindheit erinnere ich mich gut an die großen Hallenturniere und die großen Elternevents mit vollen Rängen voller schreiender Eltern, die historisch ihre Schützlinge mit 6 bis 8 Jahren anfeuern. Und ja, auch so die Klassiker, so das eine Mädchen in der Mannschaft haben oder den einen aus irgendeinem Grund schon 3 Köpfe größeren Spieler im Team haben, der einfach alle wegboxt und deshalb 10 Tore schießt, obwohl er ein völlig untalentierter Panzer mit einem Pferdeschuss ist. Das sind alles so markante Kindheitserinnerungen und auf der Tribüne dann warten, bis man wieder dran ist und es dauert ewig und dann ist man mauam und spielt Fußballquartett und so. Aber auch einfach der Anschluss so an das soziale Umfeld, was ich damals hatte. Ich glaube, ich hatte nie wieder ein so diverses, nicht weißes vor allem Umfeld wie beim Fußball. So mein einziger Berührungspunkt mit nicht weißen Kindern und auch mein einziger Berührungspunkt mit Nicht-Gymnasiasten oder Nicht-Bildungsbürgerkindern. Spät, also gerade so nach meiner Grundschulzeit, da war das noch so ein bisschen gemischter, da gab es ja auch noch die gute alte Zeit, in Anführungszeichen, mit der Realhauptschule-Empfehlung und so, da war das alles noch nicht so uneindeutig, in Anführungszeichen. Aber ich hatte das Gefühl, so die diverseste Schicht an Menschen, die mir begegnet ist, die hatte ich beim Fußball. Und das war ganz gut für meine Weltsicht und für meinen Horizont, um zu checken, okay, es gibt nicht nur diese ja, die weißen Bio-Deutschen, die bei mir in der Grundschule rumlaufen, sondern wir sind gesellschaftlich schon so ein bisschen diverser aufgestellt in Deutschland. Aber auf der anderen Seite habe ich auch definitiv Mobbing-Erfahrungen im Fußball gemacht. Ich habe das immer empfunden als rauen Ort, wo ein anderer Umgangston herrschte, wie als das in der Schule zum Beispiel der Fall war, ein weniger sanktionierter Ort oder ein sehr stark sanktionierter Ort. Also wo man dann auch zur Strafe für mangelnde Leistungen Liegestütze machen musste oder dergleichen. Das hatte ich zum Glück nie besonders intensiv. Ich hatte immer ganz fantastische Trainer zum Großteil. Ja, aber auch ein Ort, wo individuelle Entfaltung hinter der Mannschaftsrolle zurückgestellt war. Ne, und das war immer so eine Sache, mit der man zurechtkommen musste. Aber ja, ein Klima von rauem Wind, wo man auch mal dumme Sprüche an den Kopf geworfen bekommen hat. Ein Ort, wo sich ökonomische Unterschiede ganz stark deutlich gemacht haben, ne? Wer das neueste Trikot hatte, die neuesten Schuhe, der konnte damit irgendwie protzen und ja, also es war auch so ein Ort, wo ich so popkulturelle Erfahrungen gemacht habe, wo ich Kontakt mit Hip-Hop hatte zum Beispiel, weil das die coolen Jungs, die haben dann so diese ganz sexistischen, ekelhaften Macho-Rap-Songs damals schon gehört. Jetzt gar nichts, ja, also von dieser ersten großen Agro-Berlin-Welle, das war so die Generation damals. Ja, ja. Das fand ich auch irgendwie gleichermaßen faszinierend wie abstoßend in meiner Mannschaft. Also das war so ein ganz bunter Pool an Eindrücken, den ich da bekommen habe. Und letztendlich war ich im Fußball dann doch immer mit den Leuten befreundet, die mir als Individuum, als Kind damals schon am ähnlichsten waren. Ne? Also die etwas braveren und die keine dummen Sprüche gekloppt haben und die aufs Gymnasium gingen. Also irgendwie habe ich dann doch innerhalb dieses Rudels, das du so beschrieben hast, doch wieder sehr schnell meine eigene Stellvertretung gesucht sozusagen und auch gefunden, langjährige Freundschaften durch Fußball gehabt. Und ja, letztendlich habe ich auch tatsächlich geweint, als ich aufgehört habe und meinen Trikot da abgegeben habe. Ich war auch nicht untalentiert, ich wurde immer falsch eingesetzt, ich war immer jemand, dessen einzige Kompetenz Übersicht war. Ich hatte eine gute Spielübersicht und war dann aber Innenverteidiger, weil meine zweite Kompetenz war, liebe Katze, hör auf, meinen Computer zu bedienen, dass ich zweikampfstark war. Das habe ich auch so gemerkt, du wirst so körperlich eingeteilt und beurteilt. Du wirst eingeteilt in so diese Kategorie, bist du zweikampfstark? Allein wie das klingt, Zweikampf, ja, wenn es darum geht, einen Ball zu erobern. Erobern, schon wieder so ein Schlagwort. Also sehr martialisch, ne? Und sehr, sehr viel in Betonung mit Betonung auf Durchsetzungsvermögen. Also es war ein Ort, wo man sich durchsetzen musste, nicht nur gegen die eigenen Mitspieler, sondern auch in einem Wettkampf. Und das ist das, was man ja auch als Zuschauer beobachten kann. Es hat das Potenzial, dass man sich gut fühlt durch den Gewinn eines Wettbewerbs. Wir haben damals auch sehr viel gewonnen, weil wir in einer völlig unterforderten Liga gespielt haben. Ich habe meistens mit meiner Mannschaft 8-0, 10-0 gewonnen. Das war alles nie ein Problem. Wir waren nie schlechter als so dritter Platz, selbst nachdem wir aufgestiegen sind. Und ich erinnere mich an Spiele, wo wir 21-0 gewonnen haben. Was muss das für ein Gefühl für die gegnerische Mannschaft mit lauter Kindern gewesen sein, die 21 Tore kriegt? Grüße gehen raus an den VfB Dörnten, den wir damals abgezogen haben, wo selbst ich als Innenverteidiger 3 Tore geschossen habe. Ja, solche Erinnerungen beleuchtet rückblickend kritisch, aber damals war das auf jeden Fall eine wilde Zeit. Ja, und auch heute sind wir dem Fußball ja irgendwie, man kann ihn nicht ganz ausweichen, oder? Also nee. Er ist schon omnipräsent.
Entschlant nicht.
Und jetzt durch die EM hatten wir damit wieder Berührungspunkte und
wobei selten eine EM so sehr an mir vorbeigehen konnte wie diese. Also, das ist ganz spannend. Also, die anderen fußballerischen Großturniere, da war ich immer irgendwie so ein bisschen wenigstens angefixt oder habe so ein bisschen was geguckt auch und hatte irgendwie Lust auch was zu gucken. Bei dieser EM hat mich das... Ich habe also... irgendwann hat mich einer angesprochen auf irgendwas und ich meine so, ach, stimmt, hast recht,
ja.
EM. Ich habe es fast vergessen.
Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Ja, ja.
Und dann kam es plötzlich, ne? Und das ist so... Das ist genauso wie jetzt ist ja auch bald Olympia. Aber ich vergesse das regelmäßig.
Ja. Genau, also es ist ein großes Sportereignis und ich finde sowieso auch während der Bundesliga-Zeit, spätestens wenn man in einer Großstadt wohnt, so wie ich, in der es mittlerweile sogar 2 Bundesliga-Vereine gibt, landet man immer relativ unvermeidlich mindestens einmal im Jahr in einem großen Fanpulk in den Öffis. Aha. Und darf sich dann damit auseinandersetzen, dass es diese Art Sportfans gibt. Es ist ein unglaublich präsentes Thema und es beeinflusst, jetzt wo wir da als Erwachsene drauf schauen, auch Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Nämlich das große Thema, was wir damit verbunden sehen, ist das der Männlichkeit. Wie nimmst du denn so, ja, oder wie hast du Fußball wahrgenommen in deiner Biografie in Bezug auf Männlichkeit oder allgemein Geschlechterverhältnisse?
Ja. Also es ist schon mal immer so gewesen, dass das Fußball eine Männerdomäne dargestellt hat. Also es war immer irgendwas, was Männer gemacht haben, Männer geguckt haben, Männer kommentiert haben, Männer irgendwie schiedsgerichtet haben. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Alles Männer, ja. Trainerstab sind Männer, Spieler sind Männer, Schiedsrichter sind Männer, Funktionäre in Vereinen sind Männer, ja, also sind alle, also die Leute, die das Geld in der Hand haben, die ja wirklich auch mit dem Sport überhaupt nichts zu tun haben, sind auch alles Männer. Die Leute, die in der Kneipe sitzen und zugucken, sind alles Männer. Und so weiter und so fort. Und so
habe ich das. Fans sind zum Großteil Männer in meiner
Wahrnehmung. Ja, eben genau. Also so habe ich das zum Großteil wahrgenommen. Ich habe was vergessen in meiner Biografie übrigens. Ich war ja mal, das war in jungen Jahren, das ist jetzt 10 Jahre her. Da hatte ich 10 und ein bisschen, 10,5 irgendwie. Und da hatte ich meine erste Freundin. Und meine erste Freundin, Grüße gehen raus, Rebecca. Wir sind immer noch gut befreundet miteinander. Das ist mir ein sehr lieber Mensch. Und Rebeccas Vater ist nun Fanbeauftragter beim VfL Wolfsburg. Und dann war ich auch irgendwie einmal, glaube ich, da mit im Stadion. Und das war so wild, weil Rebecca natürlich mit dieser ganzen Geschichte total aufgewachsen ist. Die war ja regelmäßig irgendwo im Stadion da und, ja, und hat, ne? Die war ja dann auch ab und zu mal irgendwie da mit, wenn die irgendwo hin auf Trainingslager gefahren sind und so, wenn ich mich recht entsinne. Dieser ganze Kram. Super witzig. Und das war halt, das ist so ein richtig interessanter Moment. Ich so als, damals auch noch als männlich identifizierte Person, saß da, umringt von lauter schreienden, gröhlenden Männern und meiner damals ebenfalls schreienden, gröhlenden Freundin. und ich war von der ganzen Situation so massiv überfordert einfach. So, okay, what the hell? Das ist aber ganz schön laut hier. Weil ich war ja auch, also das war, ich war super selten im Fußballstadion. Super interessantes Erlebnis. Aber da war ich dann auch so ein bisschen überfordert. Aber war so ein bisschen verkehrte Welt, ne? Weil die Frau an meiner Seite irgendwie da viel gefestigter war.
Was war nur mit dir los? Warum, ja, gute Frage, du nicht automatisch, ne? Warum wusstest du nicht automatisch, was zu tun war?
Ja, vielleicht war ich habe das damals schon geahnt mit der non-binären Identität.
Ja, also ganz, ganz, ganz gewiss.
Daran wird es gelegen, ja, haben. Aber, weißt du, woran das liegt? Dass meine, ja, Mutter mir als Kind mal einen pinken Strampler angezogen hat. Daran liegt es.
Das ist natürlich ein Geschlechtertodesurteil.
Da, ne, ist mir direkt, also, die Männlichkeit aus der Hose gefallen.
Mit der nächsten Winde. Ja. Genau. So wird es sein. Ja, ich kann auch ein bisschen über Stadionbesuche erzählen. Ich bin nämlich mal in ein Stadion eingelaufen als Einlaufkind mit dem SV Werder Bremen, sogar zweimal, beim zweiten Mal habe ich eine Lungenentzündung bekommen. Als erste Mal mit dem SV Werder Bremen an der Hand von dem internationalen Superstar Johan Miku, damals Kapitän von Bremen, im Spiel gegen Hannover 96. Es war ein Auswärtsspiel für Bremen, also es hat in Hannover stattgefunden und unsere Mannschaft durfte die Einlaufkinder stellen. Und da lief ich dann also in dieses riesige Stadion ein und es ist so laut, also auf dem Platz, es war auch, glaube ich, fast ausverkauft, und es war so laut und dann standen wir da in der Mitte und es ist so riesig und als Kind ist es noch viel riesiger, es war faszinierend, ich werde es nie vergessen, ich habe auch den größten Star sogar da an die Hand bekommen, ne, das war schon fantastisch. Und das zweite Mal dann mit Eintracht Braunschweig, ich weiß bis heute nicht mehr, wie der Spieler heißt, ich hatte riesige Angst, dass ich überhaupt keinen an die Hand kriege, weil ich da irgendwie zwischen den Leuten stand. Und Eintracht Braunschweig war dann eine ganz andere Atmosphäre. Da war die Stimmung viel aufgeheizter, weil es ein Abstiegskampfspiel war in der dritten Liga. Und es war ätzend langweilig. Es hat geschneit. Der Ball war orange, damit man ihn sieht. So ein Spiel war das. Ich habe mir den Arsch abgefroren in meinem Schneeanzug und hatte, ich glaube, es war eine Lungenentzündung. Ich hatte eine richtig fette, fette Erkältung. Ich lag flach und hab das dann eigentlich als sehr negative Erfahrung wahrgenommen, weil das auch ätzend langweilig war. In der 90. Minute hat aber Jürgen Riesche, damals schon Veteran, für Braunschweig das Entscheidende 1-0 geschossen und wir konnten dann alle fröhlich nach Hause gehen. Aber auch da erinnere ich mich an meine chronische Unlust, zum Beispiel mitzubrüllen. Ne? Also das ist so das, was diese Sprechchöre ja ausmacht. Am Ende haben alle Braunschweiger gebrüllt, hinein, 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 mit dem Ball. Das habe ich auch zuerst nicht verstanden. Und dann ging der Ball also hinein und alle waren glücklich, aber ich war immer zu langsam zum Jubeln. Ich habe nämlich nicht gecheckt, wann das Tor tatsächlich fällt. Und wie du sagst, ne, alle sind irgendwie voll drin und ich selber war so, ja, ich gucke jetzt, wie beim Fernsehen halt, ich schaue zu. Und ein anderes Stadionerlebnis, da war ich mit meinem ganz großen Shoutout an Onkel Franz. Mit meinem Onkel Franz war ich im Stuttgarter Stadion und habe mir eine Fahne gewünscht. Vom VfB Stuttgart. Die wollte er mir auch sofort kaufen. Mein Onkel Franz, ganz großer VfB-Fan. Meine väterliche Familie kommt ja aus dem ganz großen Großraum Stuttgart, um das mal so auszudrücken. Und dann kaufte mir Onkel Franz also nicht direkt eine normale Fahne, sondern eine riesige Stuttgart-Fahne, die quasi, wenn sie völlig ausgebreitet war, mindestens 10 Leuten die Sicht verdeckt hätte. Und ich habe mich einfach, dann waren wir also auch auf guten Plätzen und es war auch ein sehr gewinnbares Spiel für Stuttgart, dass sie dann da trotzdem verloren haben. Ich war dann also für diesen Tag Stuttgart-Fan auf jeden Fall und habe diese Fahne gehabt. Und ich habe mich nicht getraut, sie zu wedeln, weil ich einfach Angst hatte, dass alle hinter mir nichts sehen können. Und dann hatte ich sie also in der Hand
Und ja, habe mich einfach nicht getraut, sie zu benutzen. So eine Art Fan war ich also. Ich hatte nicht die Dreistigkeit der umstehenden Männer, das irgendwie da auszupacken und jetzt meinen Fansein denen aufzunötigen. Ich war einfach ein schüchterner kleiner Junge, der ganz begeistert war vom Live-Erlebnis, aber irgendwie gleichzeitig eingeschüchtert sein. Und dieses Gefühl der Einschüchterung, das umgibt ja Fußball auch irgendwie so ein bisschen, ne? Und gleichzeitig, also weil es ist so ein Wettbewerb und so ein Riesendruck, riesenmediale Aufmerksamkeit, jeder kennt es, jeder kennt die Leute, zumindest vom Sehen her, die das spielen. Das sind Megastars in Deutschland. Es gibt absolute Shitstorms, wenn die dem Druck nicht gerecht werden. Es ist so die maximale Verkörperung der Leistungskultur. Also das ist ja ein Phänomen mit ganz verschiedenen Aspekten auf jeden Fall.
Ja, das ist alles irgendwie, das ist so diese Erfahrung, ne, auch dieses mit dem, und dann brüllt man brüllt, wenn man Fußball guckt. Oder?
Es auch ist wenn man martialisch. Ja, aber wenn wir uns das mal fragen, warum brüllt man denn überhaupt beim Fußball? Warum ist es nicht wie japanisches Wrestling, was krasses passiert und man macht,
Sugoi. Subarashi.
Warum brüllt man denn? Warum sollte ich brüllen beim Fußball?
Ich gehe stark davon aus, dass das auch was mit den klingonischen Wurzeln des Sports zu tun hat.
Also, worauf ich hinaus will, ist, man ist ja Fan von irgendwas.
Ja.
Und man will, dass das favorisierte Team gewinnt. Und je stärker man brüllt, desto wahrscheinlicher gewinnen die. So.
Aber
und dieses Fansein,
ich finde,
dieses Fansein, das ist ja auch so ein Konkurrenzding, was den ganzen Sport ja auch, also komplett ausmacht. Und sonst wäre der ja völlig pointless. Stell dir vor, die Leute würden Fußball nur nach Leistungskriterien gucken und alle wären für den besten Verein.
Ja, das wäre sehr langweilig.
Das wäre unglaublich langweilig, ja.
Aber ich meine,
verstehst du denn Fansein? Bist du Fan von irgendwas?
Sicherlich, ja, klar. Aber also, was ich im Fußball immer spannend finde, ich war immer so ein Fußballfan, wenn ich mal irgendwie Fan war. Ich habe mir ein paar Jahre war ich relativ aktiv dabei und habe alle Spiele des Fortuna Düsseldorf verfolgt. Der Fortuna Düsseldorf, Entschuldigung. Damit habe ich mich direkt schon wieder als Phony-Fan geoutet hier. Es ist 10 vor 11. Ich habe damals alle Spiele der Fortuna mir irgendwie als Radio oder als Live-Ticker oder irgendwie oder wenn mal was im Fernsehen kam, weil das war ja zweite Liga, ne, kam ja selten im Fernsehen. Und da war ich immer die Art Fan. Ich habe eigentlich mich immer nur abgearbeitet an meiner eigenen Mannschaft. Also es ging mir immer nur darum, irgendwie ja, nee, das war aber nicht gut, das war gut, dieses war auch schön. Ich finde aber, dass im Fußball mehr noch als, aber generell in vielen Mannschaftssportarten, viele Fans gar nicht so sehr, denen geht es gar nicht so sehr darum, ihr Team gewinnen zu sehen, sondern ihnen geht es viel mehr darum, das andere Team verlieren zu sehen. Weißt du?
Ja.
Und ich finde, das ist ein Standpunktunterschied. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viel gebrüllt wird und warum so eine aggressive Atmosphäre herrscht, weil es nicht darum geht, ja, komm, spielt doch mal, spielt gut, juhu, schön, das habt ihr aber toll gemacht, sondern es geht so, macht sie fertig, bringt sie um, tretet sie kaputt. Ja.
Das ist sehr viel Hass, der da mitschwingt.
Total, sehr, sehr viel Hass.
Ja, zieht den Bayern die Lederhosen aus, ist noch das Netteste.
Ja.
Aber ich bin ja zum Beispiel auch, wenn ich einem Verein zugehörig bin ich Eintracht Braunschweig-Fan. Und zwischen Eintracht Braunschweig und einem anderen Verein besteht eine ja schon durch mittelalterliche Kriege begründete Feindschaft, nämlich zu Hannover 96. Und wir kommen ja nun beide aus Goslar im Harz. Mhm. Und Goslar hat zwei Zugverbindungen, die dich in Reichweite fortgeschrittener zivilisatorischer Prozesse bringen. Der eine Regionalexpress geht nach Braunschweig, der andere geht nach Hannover. Das heißt, du bist als Goslarer eigentlich entweder in der einen Großstadt öfters mal und tust irgendwie so, als könntest du da so ein bisschen Action nachholen, oder in der anderen. Und ich war nur mit Braunschweig verbunden, weil ich da Musik gemacht habe. Das war der Ort, wo man das ein bisschen auf höherem Niveau machen konnte.
Du hast auch mal ein paar Jahre gewohnt, oder nicht?
Ich habe dann später meine Ausbildung da gemacht, ja klar, aber auch als jetzt also in der Zeit, in der ich jugendlich war. aber ganz viele andere hatten irgendwie eine Connection nach Hannover. Ja, also wenn der Vater da gearbeitet hat, was nicht selten vorkam, oder weil man da einkaufen gegangen ist, auch einfach nur, oder weil da eben die einzige Gelegenheit war, einen Erstligaverein zu gucken. Ne? Braunschweig war damals in der dritten Liga, als ich da manchmal hingefahren bin wegen des Fußballvereins. Und Hannover war in der ersten Liga. Das heißt, in Goslar gab es diese beiden Lager, Hannover und Braunschweig. Und es gibt auch in der Stadt Ecken, wo zum Beispiel mit diesen Graffitis, mit Fußball-Graffitis, ist ja ein ganz großes Ding, die Ecken vollgeschmiert sind. Ne? Es gibt die Hannover 96-Graffitis, es gibt die Braunschweig-Graffitis. Du wirst also quasi schon in zwei Lager unterteilt. Und ich meine, Goslar selbst gab es mal einen Viertliga-Club, aber der ist mittlerweile auch heruntergewirtschaftet. Und dementsprechend haben sich da schon so Gruppenzugehörigkeiten gebildet und auch Hass hat sich da ganz stark niedergeschlagen. Also du kannst ja mit niemandem sprechen, der so auf dem Bildungsniveau eines 14-Jährigen und der geistigen Reife eines 14-Jährigen entweder Hannover-Fan oder 96-Fan ist. Die wollen sich am liebsten sofort prügeln oder zumindest gegenseitig beleidigen. Ja. Und das ist so etwas, was ich mittlerweile halt gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ich hatte für Hannover 96 nie große Sympathien, aber ich verstehe einfach nicht, wie ich so viel emotionalen Aufwand dahin aufbringen kann, einen Fußballverein zu hassen und diesen Leuten Schaden zu wünschen. Also natürlich möchte ich, dass mein Team gewinnt, wenn Braunschweig gegen Hannover spielt, aber ich wusste zum Beispiel bei den letzten Duellen in der zweiten Liga ganz realistisch, das wird nichts. So, mein Verein spielt den schlechteren Fußball und ich akzeptiere es, dass sie wahrscheinlich keine Chance haben. Deswegen hasse ich jetzt nicht Hannover 96, weil die einfach die bessere Mannschaft haben. Ja. Bei der jetzigen EM habe ich Deutschlands Spiel angeguckt und war so, ich mag den Fußball nicht, den dieser Trainer spielen lässt. Ich mag auch den Trainer an sich nicht. Und ich habe keine großen Sympathien für das deutsche EM-Publikum. Ich stehe nicht hinter dieser Mannschaft. Ich fühle mich der nicht zugehörig. Es ist für mich völlig okay, wenn Dänemark Europameister wird. Ja. Und ja, also das ist etwas, was mir entrückt ist. Aber das ist ja gerade für Männer, ist das ja so ein super krasser Identifikationsgrund. Der Fußballverein, der Lieblingsspieler. Das ist so, ja, der Ersatz für die eigene, Europameisterschaft, also ja, das ist wie so ein Ersatzerleben in Glanz und Glorie. Also wenn deine Mannschaft die Champions League gewinnt, dann gewinnst du die Champions League. Und wenn dein Land, dein DFB-Verein, dein DFB-Team die Weltmeisterschaft holt, dann bist du auch Weltmeister. Das ist etwas, was mir völlig fern ist. Mittlerweile zumindest.
Ja. Ja, es ist also einfach, es ist irgendwie Krieg. Ne, es ist so ein bisschen Krieg.
Ja.
Und da kommen wir so ein bisschen auf das Thema auch wieder zu sprechen, ne? Mit dem, was hat denn das alles auch mit dem Thema unseres Podcasts zu tun und so. Männlichkeit. Ne? Und du warst es, der da eine sehr schöne Quelle aufgetan hat, an der wir uns so ein bisschen abarbeiten können und so ein paar Thesen diskutieren können, die da aufgemacht werden. Ich zitiere einfach mal. Und das ist ja auch sowas, so ein bisschen, was habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne? Die Leute im Fußball sind irgendwie, das sind alles Männer, ja, meistens. So. Und ich zitiere aus dem wissenschaftlichen Text, den wir hier diskutieren wollen, das Fußballstadion sowie die mit ihm assoziierten Räume, wie die dazugehörige Fußballkneipe, stellen besondere Orte dar, an denen die Männer aus gefestigten Machtpositionen heraus die Frauen dominieren. Im Gegensatz zu anderen öffentlichen Räumen, wie beispielsweise in der Politik, wird diese männliche Vorherrschaft hier in keiner Weise in Frage gestellt. Und ich würde das auch grundsätzlich so unterschreiben. Also der Text ist von 2014, manche Sachen werden sich geändert haben, aber leider sehr wenig, deswegen ist das immer noch aktuell genug. Aber ich würde das auch unterschreiben, oder? Also so die Fußballkneipen konnte ich nie mit. Weil das ist dann so, das ist genauso dieses Erlebnis, was du hast mit den merkwürdigen, lauten, pöbelnden, besoffenen Fußballfans in Öffis, ne? Und dann hast du aber genau das gleiche Problem in der Kneipe und dann willst du eigentlich, also ich weiß noch, wenn wir irgendwie, wenn zufällig mal Fußball war und man war zufällig gleichzeitig in der Kneipe, wo Fußball übertragen wurde, dann bin ich immer irgendwann schnell gegangen, weil das war so, da lag dann auch wieder so dieses Aggressionspotenzial in der Luft, weil da so viele Männer auf einem Haufen saßen.
Du darfst dich auch nicht so laut unterhalten, ne? Sonst kriegt man nichts vom Spiel mit und so.
Ja, ja, genau. Und die dann alle irgendwie auch verschiedene Stadien der alkoholisierten Bewusstlosigkeit innehatten.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, darüber haben wir überhaupt noch gar nicht gesprochen, was das auch für Räumlichkeiten mit sich bringt für Spaces sozusagen, die dann exklusiv sind für den Fußball, wo eigentlich nichts anderes eine Rolle spielt. Es gibt auch in Berlin ganz viele Hertha-Fankneipen zum Beispiel. Und Hertha BSC ist zum Beispiel ein Verein, für den ich mittlerweile fast gar keinen Respekt mehr habe, weil ich noch nie mit so ekelhaften Menschen in der Bahn war wie deren Fußballfans. Ohne Scheiß. Habe ich noch nie erlebt, dass man sich so scheiße benehmen kann in der Öffentlichkeit wie bei Hertha BSC-Fans. Aber ja, das ist auch so ein Raum, den ich als sehr männerexklusiv wahrnehme. Und auch als sehr toxisch, also wo ein Klima herrscht, in dem ich mich nicht wohlfühle, weil, wie du schon sagst, sehr betrunken, sehr grob, sehr, ja, wenig, wie soll ich sagen, sehr wenig offen. So, du musst schon irgendwie dazugehören wollen zu dem Verein, der da spielt oder, dich dem unterordnen, dass das jetzt eben so das Wichtigste ist, was sich da gerade abspielt. Viele Frauen sehe ich da zum Beispiel nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja.
Was noch?
Frauen im Fußball?
Was haben wir sonst noch aus unserer Quelle vorzulegen?
Eigentlich? Ja, auch so Frauen im Fußball. Das ist jetzt auch direkt das nächste Zitat, was wir uns rausgezogen haben, ist: Im Gegensatz zu anderen Sportarten kann auf eine sprachliche Geschlechtsattribution immer dann verzichtet werden, wenn von Fußball gesprochen wird, der von Männern gespielt wird. Handelt es sich allerdings um weibliche Spielerinnen, dann muss explizit darauf hingewiesen werden, dass es nicht um normalen Fußball, sondern um Frauenfußball geht.
Das stimmt echt, ja.
Und es ist einfach so dieser, und das ist so albern, ja, weil es gibt diesen, hier ist mein Take. Professioneller Fußball ist vor allem auch einfach eine richtig merkwürdige Geldmaschine. Ich bin voll dafür, dass SportlerInnen und dergleichen, aber in diesem Fall geht es ja wirklich nur um SportlerInnen, SportlerInnen ein Gehalt bekommen, von dem sie leben können. Unbedingt, großartig, finde ich toll. Man soll ja davon leben können, was man sich zur Aufgabe gemacht hat. Das ist ja Unterhaltungssektor, effektiv. Ja, also ne, SportlerInnen machen ja die Dinge auch irgendwie zur Unterhaltung, wenn das dann irgendwo übertragen wird oder sowas. Man spielt ja nicht Fußball nur aus Scheiß. Man macht das ja eigentlich für die Leute, die zugucken, würde ich jetzt behaupten. Ich bin voll dafür, dass diese Menschen ein Gehalt bekommen, was das auch irgendwie widerspiegelt. Ich bin aber der Meinung, dass im Profifußball also diese Gehaltsschere, die es da gibt, ja, die nach oben hin offen ist und unten irgendwie verdienst du ja kaum was, ja, also so im Kreisliga-Verein oder sowas. Das ist schon ein bisschen albern. Und ich bin der Meinung, viele Leute im Fußball sind erstaunlich überbezahlt. Im Herrenfußball.
Auf jeden Fall. Es gibt ja dann so Aktionen wie, wir spenden 1% unseres Gehalts.
Ja, toll.
Da gibt es so eine richtige Initiative für, deren Namen ich gerade vergessen habe. Und die Leute kriegen immer ganz viel Lob. Und ich denke mir, Leute, ihr könntet 50% eures Einkommens spenden und wärt immer noch reich. Höchststeuersatz, ja. Also ne, tut mal nicht so. Aber hey, immerhin 1%, man könnte ja auch gar nichts spenden, so nach dem Motto. Viele Fußballer haben dann ja auch eine Stiftung, immerhin kann man von der Steuer absetzen und so, ne? Aber definitiv auch ein sozialer Aspekt. Aber nun ist hier ja der Frauenfußball, der als solcher benannt werden muss, erwähnt. Und das finde ich auch total auffällig. Ich hatte das schon in der 5. Klasse, dass unser damaliger Deutschlehrer uns gefragt hat, er mochte den Fußball nämlich überhaupt nicht aufgrund solcher Ungerechtigkeiten. Wenn die Frauenfußballnationalmannschaft Weltmeister würde und wenn die Männerfußballnationalmannschaft Weltmeister würde, was würde in der Zeitung stehen? Und letztendlich lief es darauf hinaus, bei den Männern würde es heißen, Deutschland ist Weltmeister. Und bei den Frauen würde es heißen, Deutschland ist Frauenfußball-Weltmeister. Es würde so spezifiziert werden, auch wenn natürlich beide WeltmeisterInnen sind, ne? Und das eine hat aber ganz eindeutig den wesentlich höheren Stellenwert. Also gerade in der Zeit, in der ich Fußball gespielt habe, war Deutschland auf nationaler Ebene nichts, auf internationaler Ebene zumindest. Also die Fußballmannschaft hat sich dann erst durch die WM 2006 so ein bisschen wieder aufgerafft, ne? Aber die erfolgreich waren die Frauen. Die sind damals, ich glaube, hintereinander Weltmeister und Europameister geworden mit Birgit Prinz. Ja. War so die Fußballerin zu der Zeit, ganz toll, den Fußball dominiert. Nur die Amerikanerinnen und die Japanerinnen, nee, nicht Japaner, die Brasilianerinnen waren damals Konkurrenz sozusagen. Und der Rest war eigentlich immer dominiert, bis sich das dann irgendwann in den letzten Jahren leider gedreht hat. Aber das war wirklich was, ja, wo man sich ein Aushängeschild draus hätte bauen können. Und auch damals war bekannt, dass die zum Beispiel als Prämie nicht ansatzweise so viel Geld bekommen, also, wie die Männer.
Ne, Anekdote. 1989 wurde die Frauenfußball-Nationalmannschaft des DFB Europameister. Weißt du, was sie bekommen haben?
Ein Kochtopf.
Nee, ein Kaffeeservice.
Ah, verdammt. Ich wusste, dass es irgendein Haushaltsgegenstand ist.
Ein Kaffeeservice. Von Willeroy und Buch. Produktreihe Mariposa mit so hässlichen Blümchen drauf. Weil sie waren ja Amateurinnen und deswegen konnte man ihnen keine Geld-Dings zahlen. Jetzt, mittlerweile gibt es da Boni, wenn man für ein Turniergewinn von mehreren 10.000 Euro verglichen mit den Herren, ist das aber immer noch lächerlich. Ja?
Naja, es ist ja dann immer das Argument, ja, die werden ja auch weniger geguckt. Ne? Und die haben dadurch weniger Marktanteil, ja. Und dadurch ist quasi dein Wert berechnet. Das ist genau der gleiche Scheiß wie im von mir sehr geliebten Basketball. Da gibt es in den Staaten ja auch die WNBA, die regelmäßig von den NBA-Fans komplett zermobbt und zerschissen wird, weil sie eben keinen Marktanteil hätten, sie würden nicht geguckt. Ja, nun kann man natürlich aber auch sagen, wer keine Lobby hat, bei dem ändert sich das auch nicht. Und die braucht es natürlich. Natürlich hatten auch die Frauenfußball-Nationalspiele gute Einschaltquoten, wenn ich mich erinnere. Ne? Also letztendlich, nachdem bekannt wurde, da gewinnt man. Das ist ja wie im Wintersport. Ja? Da ist einfach die Aussicht auf Erfolg relativ hoch.
Mittlerweile
ist
scheißegal, Wintersport auch nicht mehr, was das
für leider. Für ein Erfolgserlebnis als Fan, relativ aber so Skispringen und so zum Beispiel auch, wenn das jetzt nicht bei Frauen ist, aber so Langlauf, Biathlon, solche Geschichten, das gucken sich die Leute dann auch an. Ja. Ne? Es ist ein Feel-Good-Moment und dementsprechend braucht es vielleicht auch einfach mal den Vorstoß auf den Sendeplatz oder so, um da mal ein bisschen rein zu investieren, damit die überhaupt eine Bühne bekommen können. Das ist noch alles viel trauriger, wenn man sich sowas wie die Bundesliga für Frauen anguckt, ne? Ja. Und so. Das hat überhaupt keine Bühne, ist, glaube ich, nicht mal übertragen. Und ja, so habe ich das auch mal wahrgenommen.
Frauenbundesliga ist übrigens VfL Wolfsburg.
Frauenfußball ist nicht richtiger Fußball, wurde immer gesagt. Ne? Das ist nicht körperbetont genug und die würden ja gegen die Männer sowieso verlieren. Und es ist auch ein Feld gewesen, wo man sich drüber lustig machen durfte im Männerfußball. Ne? Und Frauen haben auch von Fußball überhaupt keine Ahnung, die wissen nicht, was Abseits ist und müssen quasi den Mann aushalten, wenn der da seine Leidenschaft drin auslebt, ne? Aber so einen richtigen Zugang dazu, das ist eigentlich, ist ja Quatsch, ne? Hört man auch bis heute noch, Kommentatorinnen von Fußballspielen kriegen regelmäßig Shitstorms und jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt.
Währenddessen, ne? Maximal sitzt da so ein Moderator. Bela Reti und
Bela fucking Reti. Ja,
und betet mir irgendwie die ganze Familiengeschichte von irgendeinem mexikanischen Abwehrspieler runter, wo ich mir so denke, ja, das ist ja ganz schön, dass du dir das alles raufgeschafft hast, aber möchtest du vielleicht mal kommentieren, was gerade auf dem Platz passiert?
Ja.
Da hast du schon recht. Ich bin sehr froh, dass es mittlerweile regelmäßig Fußballspiele gibt, die von Frauen kommentiert werden. Finde ich ganz großartig. Bin auch ein ganz, ganz großer Fan von weiblichen SchiedsrichterInnen. Das ist auch was gefehlt hat irgendwie. Und ich bin auch sehr froh, dass es Schiedsrichterinnen gibt, die Herrenfußballspiele
Diana Steinhaus
pfeifen dürfen. Ja, dürfen. Dass sie das tun. So, finde ich ganz großartig. Jedes Mal, wenn ein Mann sich dadurch gekränkt fühlt, dass da eine Frau in seiner Domäne rumläuft, dann denke ich mir so, ja gut, dann hoffe ich, dass du dich jetzt einfach verpisst.
Ja.
So. Denn es ist nämlich tatsächlich auch so, und das sagt der Text, den wir uns hier angeschaut haben, auch, es wird weiblichen Teilnehmern der Zugang zum traditionellen Fußballspiel verweigert und die hegemoniale Männlichkeit innerhalb der Struktur verteidigt. Nämlich eben auch dadurch, dass man immer wieder anführt, ja, die Frauen, die können das ja nicht, die diesen Männern immer körperlich unterlegen, hier und da, und hast du nicht gesehen. Das sind auch letzten Endes alles Scheinargumente. Hauptsache, man bringt sie mal, damit man diese Arena hat. Das ist nämlich so eine der Thesen in diesem Schriftstück, das wir hier haben. Eine der Thesen ist halt, dass Fußball eine der letzten großen Arenen ist, in denen Männer ihre eigene Männlichkeit testen und zur Schau stellen können. Weil es ist ein körperbetontes Spiel, es ist ein aggressives Spiel.
Definitiv.
Deswegen haben wir, als wir den Text gelesen haben, habe ich mehrfach gesagt, so, hat das ein Klingone geschrieben? Weil einfach.
Also es klingt einfach auch wieder sehr martialisch, aber es ist ja Realität, ne?
Insofern
kann ich das total unterschreiben. Ich musste auch gerade daran denken, weil das so die Arena der Männer bezeichnet wurde, oder Männlichkeit. klar gucken auch Frauen Fußball und sind auch im Stadion. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke wie die gelbe Wand in Dortmund, diese ganzen Ultrablöcke, das sind immer oberkörperfreie Männer.
Ja.
Immer. Ich sehe da nie, also in diesen krassen Ultra-Blocks, die auch manchmal Pyro zünden und so, da sehe ich fast nie eine Frau. Oder wenn, sind das also ein Verhältnis 1 zu 10 mindestens. Und wenn ich höher, ist noch groß. Und also da ist es nun wieder sehr wenig divers und sehr, sehr hegemonial männlich und auch einschüchternd. Also so ein lauter, hüpfender Männerblock, ne? Da ist die Zugangsmöglichkeit für Nicht-Männer nun auch nicht so besonders einladend, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Und es gibt halt noch neben Frauen oder besser weiblich gelesenen Personen gibt es auch noch andere marginalisierte Gruppen, und zwar marginalisierte männliche Gruppen, die im Fußball ebenso diskriminiert werden, und zwar vor allem homosexuelle Männer. Die werden, ist im Fußball ein absolutes Tabu. Wir erinnern uns noch an Thomas Hitzlsperger damals, der nach Beendigung seiner Karriere sein Coming-out hatte.
Und es gibt auch Gerüchte um sowas wie Vermittlung von Spielerfrauen für schwule Fußballspieler. Gab es auch mal.
Mhm. Schön. Und also der Artikel 2014 stellt fest, dass es zum derzeitigen Zeitpunkt keinen Erstligaspieler gäbe, der bekennenderweise schwul wäre. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat.
Nee.
Ich glaube aber nicht, ne? Genau. Also es gibt,
stell dir auch vor, was das für ein Vorstoß ist. Wie viele Bundesliga-Profis gibt es im Moment? Ich würde grob überschlagen, es sind ja in der Bundesliga 18 Teams. Und ich würde sagen, jeder Kader besteht aus mindestens 22 Spielern, weil du dann eine zweite Elf hast. Das sind 396 Männer.
Ja, also
und rein. Und davon als erster und einziger dann zu sagen, hi, ich bin schwul, dann bist du plötzlich unter diesen 396, mindestens 396 Leuten so ein krasser Exot.
Ja.
Also das kann ich mir auch total easy erklären, warum da vielleicht im Moment gerade bei dem aktuellen Klima im Fußball keiner Bock drauf
total. Hat. Aber es ist halt auch so, das steht auch in dieser PDF, die wir hier haben, das ist so, bei einer Hochrechnung von der Verbreitung einer homosexuellen Orientierung in der Gesamtbevölkerung auf die Mitglieder in Fußballvereinen, müsste laut Statistik jeder 10. Spieler und jede 10. Spielerin homosexuell sein. Das würde bedeuten, dass im Durchschnitt mindestens ein schwules Mitglied pro Fußballmannschaft geben müsste.
Und das Ding ist, dass es bei den Frauen ja überhaupt nicht so eng gesehen wird. Also gerade in der Nationalmannschaft war das, glaube ich, auch in der tollen Fußballerinnen-Doku Die besten Frauen der Welt, wo es um den WM-Gewinn, ich glaube 2009 oder 2008 oder so ging, da wird auch offensichtlich, dass da mehrere Spielerinnen lesbisch und bi sind. Ne? Zum Beispiel die Torfrau Nadine Angerer und auch andere, da war das einfach bekannt. Die haben sich vielleicht nicht wirklich öffentlichkeitswirksam geoutet. Steffi Jones ist, glaube ich, auch lesbisch.
Aber
war das überhaupt nicht so ein großes Ding.
Pass mal auf.
Aber bei Männern ist es wieder ein Riesending.
Ich sag dir auch, warum. Und zwar, ich sag jetzt mal was dazu. Sexuelle Orientierung im binären Geschlechtersystem wird immer an Männern gemessen. Und zwar wie folgt. Eine lesbische Frau ist ja trotzdem geil, ne? Weil so, wenn die Frauen miteinander rummachen, ist das schon geil. Das habe ich nie verstanden übrigens, aber das ist absolut fetischisiert und deswegen haben Männer damit kein Problem. Deswegen war es auch, ich weiß nicht, ob es derzeit immer noch so ist, jahrelang so, dass das legal, also das Age of Consent, ja, das Alter, ab dem man unter eigener Zustimmung sexuelle Handlungen mit Gleichaltrigen vollziehen darf, war spezifisch für schwule Männer höher angesetzt als für alle anderen Menschen. Weil Age of Consent in Deutschland ist ja 14, aber schwule Männer, schwulen Sex darf man erst ab 18 haben, offiziell. Legalerweise.
Ja, aber doch nicht mehr.
Doch nicht mehr, nein, nee. Aber das war, lange Zeit war
es. So war es im Gesetz.
Genau.
Bis in die 90er auf jeden Fall.
Ich glaube noch bis in die frühen 2000er. Auf jeden Fall. Aber ich kann mich täuschen. Aber so habe ich es noch gelernt damals. So hat es mir noch jemand beigebracht. Ich weiß nicht, ob das. Aber ist auch Wurst. Auf jeden Fall hat sich das lange, lange gehalten. Weil diese Fetischisierung von lesbischen Beziehungen. Ganz schlimm. Und dann kommt die Geschichte mit der Bisexualität. Bisexuelle Menschen werden immer daran gemessen, dass sie auch mit Männern schlafen. Und nämlich sind Frauen die bisexuell sind, sind eigentlich hetero, aber so ein bisschen lesbisch, aber das ist ja auch ganz geil. Und Männer, die bisexuell sind, sind eigentlich schwul. Die trauen sich nur nicht, das zu sagen. So. Und das ist nämlich so das Ding, weshalb das bei Frauen, und das hat auch was wieder mit medialer Darstellung von Frauen zu tun, ja, bei Frauen wird erwartet, dass die irgendwie eine gewisse homoerotische Neigung haben. Aus irgendeinem Grund, ja, wird das irgendwie bei Frauen vorausgesetzt. Bei Männern wird das einfach das krasse Gegenteil vorausgesetzt. Und deswegen, glaube ich, ist es für männliche Fußballer deutlich schwieriger, da auch ein Coming-out zu haben, einfach weil sie dann eben nicht mehr in dieser Männlichkeitsarena, die das Fußballspiel darstellt, einfach, dann haben sie keinen Platz mehr. Weil dann sind sie, Zitat aus dem Text, dann können sie nicht mehr als ein Rivale im Kampf um die Ehre akzeptiert werden, sprach der Klingone.
So wird es formuliert, aber es hat einen traurigen realen Hintergrund.
Ja, total. Also es ist halt einfach so...
Und es gibt ja auch gruselige gruselige Äußerungen von Fußballspielern dazu. Ja. Also ein Philipp Lahm meint das zwar nicht böse, möchte ich ihm attestieren, aber der redet ja zum Beispiel auch, hat doppelt mittlerweile öffentlichkeitswirksam davon abgeraten, sich zu outen, weil er meint, damit gehen die Leute wirklich ein großes Risiko ein und setzen sich Gefahren aus, weil die Akzeptanz nicht da sei. Hm. Und das glaube ich. Ich glaube nicht einmal, dass er damit Unrecht hat. Ja. Aber es ist furchtbar, dass ein ehemaliger Profi über 15 Jahre gespielt hat und dann zur Erkenntnis kommt, nee, oute ich lieber nicht, ist nicht so eine gute Idee. Im Jahr 2021 wohlgemerkt, immer noch. Jens Lehmann beispielsweise. Ja. Jens Lehmann hat dann so abstruse Duschängste geäußert. Das war auch damals dann so einen halben Shitstorm mit sich gerufen. Wenn er einen schwulen Mitspieler habe. Also da kommen ja auch wieder so internalisierte, homophobe Gedanken zutage, die sich bei solchen, geistigen Vollpfosten wie ihm natürlich auch dann wenig überraschend bemerkbar machen, aber das sind wirklich alles, ist irgendwie ein Spiegel der falschen Seite der Gesellschaft.
Ja, voll. Also, und es ist einfach, weil da werden eben diese Geschichten projiziert, diese hegemonialen Maskulinitäten. Und eine These, die dieses Paper auch aufmacht, ist halt einfach, dass auch Teile der marginalisierten Gesellschaft Teil der hegemonialen Maskulinität sein können im Rahmen von Fußball als Fans oder als Mitspielende, solange sie eben Performance an den Tag legen, die mit den Sichtweisen und Ansichten der hegemonialen Maskulinitäten d'accord geht. Ja? Oder der hegemonialen Maskulinität, es ist nur eine, d'accord geht. Und sobald man eben da ausbricht, dann hat man da nichts mehr verloren. Und das ist jetzt exemplarisch für den Fußball sehr, sehr wichtig, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderen männlich dominierten Sportarten
total
super schwierig ist.
Kürzlich also mir fällt kein schwuler Boxer auf. Neulich hat sich der erste NFL-Spieler während seiner aktiven Zeit zumindest, glaube ich, aktiv geoutet und auch ganz beiläufig auf Twitter. Ich weiß aber zum Beispiel auch von keinem schwulen NBA-Profi, keinem schwulen Basketball-Profi. Und da gibt es genau die gleichen Probleme wie im Fußball auch. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen diverser. Nichtsdestotrotz, es ist auf jeden Fall auch im Fußball genau das große Ding, was auch weiterhin ungelöst ist. Ne? Also ich sehe auch perspektivisch wenig Änderungen, auch im Klima des Sportes, im Fanbereich. Und es gibt auch intersektionale Zusammenhänge zu anderen gesellschaftlichen Problemen, die wir haben im Diskriminierungskontext. Wir haben schon den Rassismus angesprochen, die im Fußball einfach wie ein Spiegel der Gesellschaft zu sehen sind. Ja. Und da spielt die Rolle der Männlichkeit auf jeden Fall auch eine ganz große Rolle. Und ich kann es auch an meiner eigenen Biografie ablesen, dass das eine gewisse Mannhaftigkeit gefordert wird, um deine Existenz in diesem Raum zu rechtfertigen. Und damit ist es ja wiederum eine ganz massive Einschränkung. Wer kann in diesem Bereich Fußball teilhaben, sowohl als Fan als auch aktiv als Spielerin und wer eben nicht. Ne? Und das finde ich sehr schade, weil alle Räume, die dann eigentlich doch irgendwie exklusiv sind und ausschließend wirken können, die gilt es kritisch zu beleuchten. Da gilt es, Wandlungsforderungen zu stellen. Ja. Und gleichzeitig kann man natürlich auch sagen, wird sich dieses Problem nicht auflösen, wenn wir den Fußball jetzt irgendwie löschen oder verbieten. Fußball hat ja eigentlich ein ganz, genau wie jede Sportart, ein ganz tolles Potenzial und bringt ganz diverse Gesellschaftsschichten zusammen. Nur dass es eben dann diese Einschränkungen in Bezug auf Vorstellungen von Männlichkeit gibt und den ganz konkreten Forderungen, die da an Partizipierende gestellt werden, das ist wiederum unglaublich schade. Das ist eigentlich eine ganz große Verschwendung von verbindendem und positivem Potenzial, was da nicht genutzt wird.
Ja, das hast du gesagt.
Also ich würde mir für den Fußball wünschen, dass man nicht direkt denkt, der Fußball als Konzept und als Teil des Alltags wird verboten oder wird angegriffen, nur weil solche Sachen kritisch beleuchtet werden. Immer wenn sowas wie ungleiche Bezahlung, ungleiche Förderung der Geschlechter beispielsweise angesprochen wird, ist es so ein Ding, was man generell im feministischen Diskurs ganz viel findet. Dann gehen die Leute auf die Barrikaden, dann fühlen die sich existenziell bedroht. Das ist das, was dieser Text von Franziska Körner, den wir hier vorliegen haben, so gut beschreibt. Dieser homosoziale Raum für Männer. Sobald der in seiner Exklusivität angegriffen wird, gehen diese Menschen auf die Barrikaden und weigern sich jeglichen kritischen Blickes so den anzunehmen. Und das ist eigentlich unglaublich schade, weil den Leuten doch ihr Spiel nicht verloren geht, nur weil andere auch zugucken und mitmachen dürfen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ich mir als Veränderung langfristig für den Fußball wünschen würde. Dann würde er auch für mich wieder attraktiver werden. Aber selbst dann hat Fußball auch immer noch so viele Probleme in Bezug auf das, was du schon angesprochen hast, ne? Die Menschen in den Verbänden der UEFA, die sich da von Katar und China fremdfinanzieren lassen, die ihrerseits auch wieder unglaublich kritische Ideologien transportieren und damit einen Platz auf der internationalen Bühne finden. Siehe WM 2022, die ja durch Sklavenarbeit im Endeffekt ermöglicht wurde in Katar, wo Leute gestorben sind beim Stadionbau und dergleichen. Aber wir müssen halt mal irgendwo anfangen, ne? Und Fußball hat eine ganze Menge anzupacken, bevor er eigentlich auf ganzer Linie wieder ansprechend werden kann für Menschen, die nicht darin aufgewachsen sind oder deren individuelle Passung so ist, dass sie da leichter Zugang zu finden.
Ja, hast du sehr schön gesagt. Ja. Ist ein schöner Sport eigentlich, aber halt einfach auch alles, was den Fußball umgibt, alles, was den vor allem den Herrenfußball umgibt. Ich glaube, ich mache das jetzt. Ich sage in Zukunft immer Herrenfußball. Mal gucken, bis einer genervt ist davon.
Es gibt ja auch viele Fußballer, die das selber kritisch schon ansprechen und beleuchten und die soziale Gerechtigkeit einfordern. Also für jeden Jens Lehmann gibt es zum Beispiel einen Benedikt Höwedes, der ein sehr ansprechender, ruhiger und intelligenter Mensch ist. Oder weiß ich nicht, ein Mats Hummels oder wie sie alle heißen. Ne? Menschen oder Serge Gnabry hat sich in Bezug auf Männlichkeit auch ganz toll geäußert im Zuge einer Werbekampagne zwar, aber der auch meinte, er sieht sich nicht als klassischen Mann. Das finde ich unglaublich angenehm. Das sind Menschen, die das dekonstruieren. Also dann gilt es dann eben solche Galionsfiguren zu pushen und als Identifikationsfiguren zu nehmen und weniger die Mario Baslers in den Talkshows und die Jens Lehmanns dieser Welt.
Ja.
Ich habe dich unterbrochen, fürchte
ich. Ich wollte nur noch mal sagen, also schönes Spiel mit schöner und vielleicht auch eine positive Entwicklung dahingehend mit den Äußerungen der SpielerInnen. Leider aber eben halt in vielerlei Hinsicht gerade die soziale Komponente eben, die damit beihängt, also das ganze Fan sein und ins Stadion gehen und gucken und ne, und das, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, für die Fans macht man so viel, so Mannschaftssportarten, ja. Also, ne, das funktioniert ja immer nicht, ohne dass das irgendwer guckt, sei es im Fernsehen oder live im Stadion. Und insofern, dieser ganze Teil, das ist halt einfach eine Trutzburg der weiß-westlichen Cis-Heteronormativität. So.
Ja.
Und das gilt es einfach aktiv zu demontieren. Und dann, dass dabei überbleibt, dass wir Spaß an dem Spiel haben, dass wir das gerne gucken, dass vielleicht auch viel von dem Hass, den wir vorhin irgendwie angesprochen haben, dass der auch mal verschwindet, ja, dass man seine Gegner auf dem Platz irgendwie mit Anstand und auch als Fan irgendwie mit Anstand und Würde begrüßt, so, dass man sagt, hey, komm, schön, dass wir spielen, danke fürs Spiel, war schön, wir haben verloren, aber hey, so ist es. Und das wäre wirklich, wirklich schön, wenn sich da nochmal was ändern würde.
Dass man seine Mannschaft anfeuert, heißt ja nicht, dass man die andere hasst, ne? Und dementsprechend dürfen die Ultras auch gerne weiter singen, aber vielleicht auch mal Leute in den Block lassen, die ja nicht ganz so oberkörperfrei, maskulin, muskulös, dickbäuchig und brüllend auftreten wie sie. Ja, das war unsere Einschätzung zum Thema Fußball. Wir hoffen, euch hat die Episode gefallen. Und nächste Woche ist unsere letzte Folge vor einer Sommerpause, weil ich im Urlaub bin. Dementsprechend freuen wir uns auf nächste Woche und hoffen, dass ihr auch da wieder dabei seid bei Männer Divine. Und bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.